Akmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsan.
Perfektes Editing hier.
Hi, hi, hi.
Herzlich willkommen.
Zum Rescreen, der Filmpodcast. Ich wiederhole mal unseren Titel.
Gut. Das muss ich einbrennen langsam. Mhm. Bei unseren 1000 Zuhörern. Das sage ich jetzt und das stimmt ja jetzt.
Das stimmt einer. Jetzt. Die 1000. Es klingt halt wie, als wenn man sagt, die 1000. Und man meint damit mehrere Tausend. Tausend.
Tausend.
Die 1000.
Die 1000, das sind sehr wahrscheinlich. 100, die das, die diese 10 Folgen
yes.
Einmal gehört haben.
Und wir, die sie 2 bis 3 Mal gehört haben.
Vielleicht auch. Vielleicht sind es einfach wir 1000 Mal.
Ja, schön. Schön, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen.
Ja, ich freue mich.
Ich auch. Vielleicht können schon Leute erraten, worüber wir sprechen, bei unserem kleinen Einstiegssong vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Oder vielleicht haben die einen oder anderen auch schon durch unsere Social-Media-Werbung im Vorhinein bemerkt.
Ja.
Dass wir heute über Claire Denis Beau Travail reden.
Yes.
Ja, wir haben den Film, glaube ich, beide vor kurzem das erste Mal gesehen.
Ja, ich habe ihn tatsächlich vorher noch nie gesehen. Ich hatte ihn schon lange auf meiner Watchlist,
ja.
Aber jetzt erst dazu gekommen. Und du hast ihn gleich 2-mal geguckt.
Ich habe ihn gleich 2-mal geguckt, ja. Ich fand den wirklich sehr schön. Also wir haben uns, glaube ich, schon, haben wir uns davor schon entschieden, den in eine Folge darüber aufzunehmen, oder?
Nee.
Erst, okay.
Ich glaube erst jetzt.
Erst nachdem wir beide geguckt haben.
Ach so, nee, du hattest die Idee, dass wir daraus vielleicht eine Folge machen, ja. Und dann haben wir den geguckt.
Ja, ich finde es
lohnt sich.
Ja, voll, ich finde es auch irgendwie, ich fand es ganz schön, sich mal vorher festzulegen, worüber wir eine Folge machen, bevor wir überhaupt wissen, ob wir den Film mögen. Sehr wahrscheinlich hätten wir uns nochmal umentscheiden können.
Ja. Ja, aber es ist gut, dass man einen Film vorkommt, den ich mag.
Finde ich wobei, ja ganz schön. Wir haben schon über viele. Letzte Folge war bei All of Us Strangers, ich glaube.
Oh, das stimmt. Ja, ich hatte noch Ghibli und Barbie und Co. im Kopf.
Ich lasse dich auch mal langsam nicht mehr Filme. Also ich lasse dir auch mal gute Filme. Also.
Genau, Chris zwingt mich immer dazu, diese Filme zu besprechen und zu gucken. Und ich hoffe, so langsam habe ich mir hier genug.
Dafür kommt als nächstes Poor Things. Das
oh nee. Nee, da haben wir das nicht schon anklingen lassen in der letzten Folge.
Wer weiß.
Wer weiß,
reicht
wer weiß.
Noch nicht genug.
Über. Wir machen keine Folge über Poor Things, würde ich es an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen.
Okay, okay.
Wir reden über Beau Travail. Und vielleicht fangen wir damit an, eine kleine Zusammenfassung des Films zu geben für die Leute, die ihn vielleicht noch nicht geschaut haben oder für die es länger her ist, den geguckt zu haben. Genau. Möchtest du loslegen und ich ergänze?
Finde ich gut, ja. Du musst ja wahrscheinlich viel ergänzen. Ich muss gerade mal schauen, von wann der Film ist. Ich hatte es mir eigentlich aufgeschrieben.
1999.
Oh, perfekt. Guck mal, schon ergänzt.
Ich glaube, es ist 1999 rausgekommen, 2000, oder produziert worden, 2001, glaube ich, die Premiere gefeiert. Aber
oh, wow.
Stimmt. Nee, 2000 dann.
Ich schau.
Guck mal, ob ich lüge. Es ist ja immer gut, nochmal nachzugucken.
Fangen wir wieder an bei dem Thema, aber auf Deutsch heißt der Film Der Fremdenlegionär.
Ja, toll.
Die meisten Leute, die jetzt unsere deutschen Zuhörer, die wahrscheinlich alle sind, weil wir Deutsch sprechen, die wissen, sind jetzt natürlich verwirrt, weil sie den Film nur unter Der Fremdenlegionär
kennen. Natürlich.
Er ist von 99
ja,
und hatte auch 99 seine Premiere.
Ah, dann hatte der Kinostart wahrscheinlich erst.
Das kann in Deutschland ja meistens ja viel später. Ja, aber genau, der Film Der Fremdenlegionär oder Beau Travail, wie er im Original heißt, handelt von Fremdenlegionären, die in Djibouti stationiert sind, beziehungsweise die Geschichte wird aus der Perspektive von, lass mich den Namen nachschauen, Galoub, der quasi wieder in Marseille ist und auf seine Zeit in der Fremdenlegion zurückblickt.
Mhm.
und er recollect, also er erinnert sich daran, dass er, es wird einem schon sehr schnell klar, dass er aus der Fremdenlegion verbannt wurde. Mhm. Man weiß aber nicht warum, aber relativ am Anfang stellt er sich schon Fragen, oder beziehungsweise reflektiert schon, dass er das nicht hätte machen müssen. Man sieht am Anfang Shots von, beziehungsweise der Film fängt eigentlich an mit einer Partyszene, um es jetzt mal richtig, wie das Lied eben gehört, womit wir auch die Folge angefangen haben. Man wird erstmal reingeworfen in einen Club in Djibouti, bei dem Frauen tanzen und ich glaube, man sieht da auch schon diese fremden Legionäre, die irgendwie außen die stehen und gerade ankommen so, und diese Frauen beobachten. Aber dann wird man nach dieser Szene, nachdem quasi dieses Intro durch ist, wird man wieder zu diesem, zu Galoup geworfen, der diese Zeit reflektiert. Und dann springt es immer hin und her zwischen seiner Zeit in Marseille und der Zeit in Djibouti. Und das wird so ein bisschen aufgebaut. Also der Start in Djibouti ist quasi, dass eine neue Person in diese Fremdenlegion kommt. Mhm. Und zwar ist das
den Namen weiß ich nicht.
Santin. Aha. Santin. Cute. Gilles Santin. Und er ist Galoup von Anfang an befremdlich. Also es ist auch alles aus der Situation von Galoup, deswegen finde ich diesen Film auch spannend. Das ist also alles, was man mitbekommt, ist aus seiner Sicht erzählt.
Auch also mit einer tatsächlichen Off-Stimme von ihm sozusagen, die durch den Film führt und auch den größten Teil eigentlich der Geschichtserzählung sozusagen übernimmt. Ne? Mhm. Also gar nicht so viele Dialoge, die direkt passieren.
Sehr viel, aber sehr viel innerer Monolog, genau, auch wie er sich fühlt. Ja. Manchmal auch sehr sphärisch, metaphorisch irgendwie sehen. Aber damit fängt es an und die Geschichte geht dann weiter, dass er immer mehr Hass aufbaut. Er versteht, aber er reflektiert auch, dass er gar nicht versteht, warum er ihn so hasst, warum er diese starken Gefühle, also er hat starke Gefühle zu ihm, er kann sie aber gar nicht in Worte fassen.
Vielleicht ist das sogar die bessere Beschreibung.
Genau, auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich die bessere Beschreibung. Das sagt er ja auch, dass er irgendwie gar nicht weiß, wie er sich ihm gegenüber fühlt, aber dass alleine, dass er das nicht weiß, findet er komisch.
Ja.
Die Reaktion von ihm ist, dass er ihn versucht wegzuschaffen. Mhm. Und er spricht auch mit seinem Vorgesetzten, also um noch das klarzustellen, Galoup ist quasi der Führer dieser Gruppe und der trainiert diese Gruppe von jungen Fremdlegionären, die, nochmal kurz, um das abzuschließen, Fremdlegionäre ist eine französische Militäreinheit, die in verschiedenen afrikanischen Ländern stationiert ist. Und die aus verschiedensten nationalen Nationen quasi Fremdlegionäre da haben. Also es ist auch eine sehr gemischte Gruppe, natürlich hauptsächlich französisch, aber man sieht auch in dem Film, kommt auch eine Person aus Russland in diese Gruppe und es sind verschiedene Personen da vertreten und alles Männer.
Und eigentlich machen die auch den ganzen Tag nicht so viel, außer irgendwie trainieren.
Genau.
Und in dem Ort irgendwie zu verweilen und ihre Zeit zu verbringen. Ne? Also es ist so ein Setting von sehr viel auch einfach Zeit und monotonem Wiederholen von Trainingseinheiten und Tag verbringen.
Das finde ich auch dieses Militärische daran so spannend, dass man halt eigentlich haben die keine Aufgabe da mehr, weil das ist einfach, die sind da stationiert und es ist kein Krieg
passiert
da.
Passiert eigentlich nichts mehr so richtig.
Genau, die sind einfach da, aber sind fremd, also das habe ich auch noch gelesen, dass die Intention von Claire Denis von Anfang an war eigentlich die Aufgabe, das war eigentlich eine Auftragsarbeit, sie sollte fremd, also sich fremd fühlen, einen Film über das Fremdfühlen machen.
Weißt du von wem das? Also
das ist ein Film? Französisch, also von, ich glaube, ich müsste mal nachschauen, aber irgendwas von irgendeiner französischen Medienanstalt.
Ja,
Aber muss ich mal nachschauen.
Das ist ja interessant.
Ja,
ich habe zu diesem Alltag habe ich gelesen, dass es gab wohl bei den SchauspielerInnen welche, die tatsächlich in der französischen Fremdenlegion waren. Und dann haben die so deren Erfahrung genommen, was so diese Trainingseinheiten irgendwie angeht und haben das so gemacht, auch schon vor dem Dreh. Und deswegen hat das auch so irgendwie Einklang dann in den Film gehabt, dass sie einfach diese, sag mal, stupide aussehenden Wiederholungen von Bewegungen, also Training ist das ja auch nur so ein Anführungszeichen irgendwie, zu so langen Sequenzen werden, die ich traumhaft schön finde. Aber vielleicht, genau, sind wir noch beim Inhalt.
Okay, Inhalt noch, aber noch dazu muss der, aber ich fand, das war so schön durchchoreografiert. Egal, reden wir gleich nochmal drüber.
Ja, war es wohl gar nicht.
Nicht?
Also das finde ich so spannend. Das habe ich nämlich gelesen, weil, jetzt steigen wir einfach trotzdem ein. Es gibt ja diese Szenen, wo die, genau, diese Übungen machen irgendwie und das wirkt fast ein bisschen wie so Yoga fast schon irgendwie in der Wüste oder ich, also vielleicht ist Yoga ein falscher Vergleich, aber es hat sowas sehr Tänzerisches, Fließendes irgendwie so und genau und irgendwie ist das daraus entstanden, dass die diese Übungen immer gemacht haben zusammen und dann haben die so gemerkt, daraus entsteht automatisch eine Choreografie, wenn wir, also gar nicht Choreografie, das ist natürlich auch nicht wahr, aber da entsteht dann so automatisch eine Choreografie, wenn diese Körper in diesem Raum einfach diesen Aufgaben nachgehen und diese Übungen irgendwie machen und dieses Training vollziehen, was so immer gleich aussieht und immer wieder so wiederholt wird, dann kommt man so automatisch in so einen Flow. Und dass das daraus so entstanden sei und spannend. Gar nicht so die erste Idee war, irgendwie da ja so fast tänzerische Choreografien auf die Beine zu stellen. Das sind tollen Szenen.
Das war auf jeden Fall für mich ein Tanzfilm.
Komplett, also, ja.
Das war wirklich wie eine komplett durchchoreografierte, also alles, also es ist ja auch Tanz ein wichtiges Bild.
Voll, genau. Film. Es fängt mit einer Tanzszene an. Es gibt so schöne Zwischenbilder ja auch irgendwie, wo die Männer so durch die Nachtszene irgendwie tanzen auf eine Art, also so durch die Straßen wandern und die sind ja wie so eine, hat auch fast was wie so ein Musicalfilm, weil die so ein bisschen wie so eine Westside Story Gang irgendwie da so durch diese Gassen laufen und es ist einfach wahnsinnig stilisiert auch alles und irgendwo stand in irgendeinem Artikel stand semi-stylized film.
Fully.
Nothing but stylized. Yeah. Aber es fand ich irgendwie schön.
Voll.
Ja.
Okay, wir müssen ganz kurz, glaube ich, die Story beenden.
Okay, ja.
Oder? Schaffen wir das?
Ja,
machen wir.
Schaffen wir.
Schaffen wir noch 2 Minuten. Nee, auf jeden Fall waren wir stehen geblieben bei, er baut immer mehr Hass auf. Also ja.
Genau, gegen ihn und ja auch gegen sozusagen seinen Vorgesetzten auch. Also die sind ja auch so, also vielleicht eher Neid, aber da passiert ja auch irgendwie sowas mit so Emotionen, wo er nicht so genau weiß, wo er dahin mit hin soll mit diesem Gefühl ihm gegenüber.
Ja, vor allem, weil er ihm, also ich glaube, es gibt ja auch eine Szene zwischen den beiden, zwischen Galoup und seinem Vorgesetzten, der Bruno Forestier heißt. Und da reden die auch darüber, dass anscheinend Galoup in seiner, also es gibt irgendwas in seiner Akte, was die kurz thematisieren, was aber nicht genauer besprochen wird, worauf er nicht angesprochen werden möchte, was irgendwie ihnen ein anderes Licht rücken würde. Und man fragt sich auch die ganze Zeit, also es ist alles, bleibt sehr mysteriös in dem Film, es wird nicht so richtig klar ausgesprochen.
Ja.
Aber ja, er hat quasi da schon Angst, dass er, oder er äußert dieses Ungewisse, dass er denkt, dass wenn er, wenn ich von er spreche, meine ich Galoup, dass Bruno, sein Vorgesetzter, sich quasi auch auf die Seite von diesem Jungen stellt.
Ja.
Der übrigens als sehr, der hübsche, perfekte, dünne.
Sind alle wunderschön in diesem Film. Aber ja, er wird nochmal so ein bisschen als die besondere, also weil es jetzt sein Blick drauf ist. Also irgendwas hat es mit dieser Person, die irgendwie so eine besondere Rolle einnimmt, wo er nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen. Und in diesem ganzen Prozess, habe ich das Gefühl, geht er immer weiter von der Gruppe, entfernt er sich von denen, wird irgendwie neidisch auf die anderen, bestraft ihn, ist irgendwie gemein und fies und entfernt sich deswegen immer und immer weiter von dieser Gruppe von Männern irgendwie. Also so emotional, nicht räumlich.
Voll. Und auch der, der Santin, der hat ja auch in der Gruppe, führt er zu einer anderen Dynamik, er setzt sich für seine Mitlegionäre, für die anderen fremden Legionäre ein und er bringt quasi nochmal eine andere Dynamik in diese Gruppe rein.
Voll.
Und das ist ja auch das, was ihn, was quasi diese Gruppe und er sieht quasi alle anderen, Galoup sieht alle anderen quasi sich gegen ihn aufstellen.
Ja.
Und er überlegt dann was, oder er überlegt nicht, aber er macht halt irgendwann was dagegen und wird immer härter und bestraft Leute und führt dann irgendwann dazu, dass er einen fremden Legionär bestraft, der seine Wache verlassen hat, der quasi mit Xantin nachts Wache führen sollte und seine Waffe liegen lässt und bestraft ihn damit, dass er ein Loch buddeln soll. Und als dann Xantin ihm Wasser bringt, bestraft er Santin damit, will er, nee, gar nicht, er zieht erstmal Santana zur Rechenschaft, mhm. möchte ihn bestrafen und schlägt ihn und mhm. Santana schlägt ihn zurück.
Ja.
Oder schubst ihn und Santana schlägt ihn zurück in einer sehr,
ja.
sehr interessanten Szene.
Ja. Sehr aufgeladenen
Szene. Sehr aufgeladenen, Slow-Motion ja. gespielten Szene.
Und dann setzt er ihn in der Wüste aus.
Und dann setzt er ihn in der Wüste mit einem kaputten Kompass aus.
Yes.
Und Santana.
Wusstet ihr, dass der Kompass kaputt ist?
Ich glaube schon, ja.
Ah, okay.
Ich glaube, er hat ihn manipuliert.
Ah ja. Ah, okay. Ah, ja, das kann sein.
Und dann, jetzt sind wir quasi fast beim Ende des Films, ist man quasi im Ungewissen. Mhm. Man sieht schon die Bestrafung von Galoob. Mhm. Man sieht, dass er quasi nicht mehr Teil der Fremdenlegion mhm. sein darf. Er wird von Bruno zur Seite gezogen und es wird ihm gesagt, du hast keinen Teil mehr hier.
Ja.
Du bist kein Teil mehr dieser Fremdenlegion. Und zeitgleich sieht man aber, dass Santa quasi kurz vorm Sterben gerettet wird mhm. von einer Gruppe Pilgern, die gerade in der Wüste
ja.
Rumläuft und die ihn finden an einem Salzsee
ja.
und komplett ausgetrocknet fast
ja.
Retten. Und ja, in dem Höhepunkt, als Galoob, glaube ich, noch in. Nee, da ist er schon, ist er da noch in.
Nee, der wird, glaube ich, direkt nach Hause geschickt.
Ich frage mich gerade, es gab, weil ich fand diese Szene, also ich jetzt weiß ja, aber ich fand diese letzte Szene, mhm. fand ich, also die letzten beiden, also die letzte Szene mit dem Shot davor, fand mhm. ich so intensiv. Man mhm. sieht Galoob, jetzt wird es sehr spoilerhaft.
Ja.
Man sieht, beziehungsweise eigentlich ist.
Ist alles gespoilert.
Alles gespoilert schon. Ja. Sieht man, wie er sein Bett macht,
ja.
sehr akkurat, sehr detailgetreu, wie er sich auf sein Bett legt.
Ja.
Und an seine Waffe im Schritt
ja.
fasst. Und man, ich finde, er hat so, also diese Szene hat, dieses Bild, finde ich so intensiv. Einerseits mhm. dieses homoerotische, er fasst sich an ja. seine Waffe im Schritt.
Ja.
Andererseits dieses Spiel mit dem Selbstmord.
Ja.
Und man fragt sich, weil ihm wird alles genommen.
Ja.
Und dann fragt man sich, was ist. Und es endet die letzte Szene mit einem tollen Tanz.
Mhm.
In einem Club in Djibouti.
Ja.
Aber
einen sehr tollen Song.
Wirklich einen sehr tollen Song.
Und in der Zwischenzeit gibt es ja tatsächlich auch noch die Szene, wo die anderen fremden Legionäre auf so einem Art Markt, wo Stücke, die gefunden worden sind, stimmt. in dieser Salzwüste verkauft werden, diesen Kompass finden. Das heißt, es wissen auch alle darum Bescheid irgendwie und gehen davon aus, dass er ihn entweder umgebracht oder verlassen oder was auch immer hat und gehen dann davon aus, dass er auch gestorben ist einfach. Also er findet nicht wieder zurück zu den fremden Legionären oder so, sondern die gehen alle davon aus, er hat den wahrscheinlich umgebracht.
Ja.
Genau. Genau, ja. Das ist quasi der Film. Es gibt noch so ein paar Side-Story.
Ja, ja, stimmt. Genau. Ich hab, das ist jetzt auch alles aus meinem Kopf. Das ist natürlich meine. Ich habe jetzt.
Ein paar ja, wir müssen ja auch nicht den ganzen Inhalt zusammen.
Aber finde ich, ein paar Sachen habe ich bestimmt vergessen. Deswegen finde ich noch spannend, was noch.
Nee, was mir nur eingefallen ist, es gibt ja am Anfang diese Tanzszene und die wirkt erstmal so ein bisschen random. Man sieht so Frauen, die da tanzen und es ist auch eine der seltenen Szenen, wo man Frauen in diesem Film überhaupt sieht. Die eine Person, die da tanzt, stellt sich dann später heraus als die neue Freundin von Galoob.
Oh ja,
also er hat ja tatsächlich eine Beziehung dort an dem Ort. Die ist. Sag mal, für das, was wir so sehen, eher irrelevant und die wird so an der Seite geführt, aber die ist total, also sie ist total relevant darin, dass sie so irrelevant ist. Mhm. Also sie ist irgendwie, sie existiert am Rande. Es gibt so 2, 3 Szenen, wo man die zusammen sieht, aber da passiert auch nicht viel irgendwie. Und er sich irgendwie fremd. Aber er hat da eine Freundin an diesem Ort so. Und es ist ja spannend, dass das jetzt nicht das Thema des Films ist. Mhm. Genau, das, die gibt es irgendwie, die aber dann am Ende auch keine Rolle mehr spielt, wenn er geht. Genau. Das ist mir gerade noch eingefallen. Und ja, und in der Zwischenzeit füllen sich natürlich diese, sag mal so, inhaltlichen Lücken, die es vielleicht erstmal gibt, weil man nicht so genau weiß, wohin damit, mit einfach wahnsinnig schönen, wahnsinnig hotten, wie ich finde, und ästhetischen Szenen dieser halb bekleideten Männer.
Halb bekleidet ist schon.
Die halb bekleidet ist fast schon viel, zu viel ausgedrückt. Quasi nicht bekleideten Männern, die alle sehr normschöne Körper haben. Genau, und sehr kurzen Hosen. Irgendwie da so sind und sich bewegen im Raum. Und ich finde das ganz spannend, weil am Anfang habe ich so gedacht, oh, so einen Film über so französische Fremdenlegionäre irgendwie, zu so ganz vielen Männern in so Uniform von Claire Denis. Ich war irgendwie so ein bisschen so, also Claire Denis mag ich sehr gerne, aber ich dachte so, warum ist das der Inhalt des Films? Wo geht denn das jetzt hin? Und dann war ich sehr schnell sehr begeistert von diesem Film, weil das ist natürlich jetzt kein Film über, also es erzählt natürlich im Rande einen Film über Krieg und so das historische Thema, aber es ist halt auch einfach ein irgendwie wahnsinnig toller Film über Männlichkeit und Homosexualität und Begierde und
gebrochen, also dass die so gebrochen sind, finde ich auch.
Ja, voll.
Also das verbinde ich sehr stark mit diesem Militärding. Ja. So Menschen, die keinen, Männer, die irgendwie keinen Ausweg mehr, also das ist so der letzte Weg noch, dass sie diese fremden Legionäre sind.
Was machen die da überhaupt irgendwie? Also das so ein Ablenkungsding, also irgendwie alle begeben sich in diese ständigen Übungen und diesen monotonen Alltag, ohne dass das irgendwie irgendwas macht mit deren Leben, aber niemand hat jetzt auch, setzt sich auch hin und redet über Gefühle oder so. Dafür wäre ja sehr viel Zeit, irgendwie mal über das Leben zu philosophieren, aber das geht natürlich überhaupt nicht in dem Rahmen. Und ich finde das so ein spannender Blick da drauf, irgendwie einfach diese Lost Boys da irgendwie in der Wüste so zu porträtieren und das auf so eine, mit so einem Blick da drauf irgendwie zu machen, fand ich ganz toll.
Ja, voll. Ich finde das auch, also ich muss sagen, ich hatte am Anfang auch mehr Probleme mit, also dass man halt, ich musste erstmal reinkommen, weil man am Anfang sieht man halt einmal nur die Frauen, während sie irgendwie in einer Gruppe in einem Club tanzen. Das ist das einzige Bild. Und ansonsten sieht man nur diese männlichen Muskelprotze, die Militär arbeiten. Und irgendwie, finde ich, habe ich so eine Viertelstunde gebraucht, um reinzukommen. Und dann war ich hooked. Und vor allem dann auch mit diesem Blick davon, dass es halt auch eher alles sein. Also ich muss sagen, dass das alles so sein Blick auf diese Situation ist, hat mir halt nochmal mehr geholfen, dass ich irgendwann akzeptiert habe. Wir sehen gerade, wie Galoup diese Zeit wahrgenommen hat und er hat einfach die ganze Zeit nur Männer in super engen, kurzen Hosen bei den Übungen, die sich auch manche der Übungen waren einfach Männer, die sich gewaltsam umarmt haben. Also nicht gewaltsam, aber die sich kräftig, also die sich gegeneinander laufend umarmt haben. Und diese Übung fand ich auch, also diese Szene fand ich auch so toll. Also.
Und das ist ja auch so eine tolle Erzählung, irgendwie diese männliche Zuneigung, die nur über irgendwie so eine Art von Gewalt existieren darf. Weil wenn man das jetzt so von außen betrachtet, irgendwie, dann denkt man ja so, wow, die sind sich wahnsinnig körperlich nah irgendwie. Die sind wahnsinnig in den nackten Körpern ständig aneinander, aber es muss immer so ein Level von Gewalttätigkeit und Roughness irgendwie existieren, dann geht, so wie der Running Gag, wie Männer sich umarmen, ist irgendwie sich dreimal auf den Rücken zu schlagen, so, und sonst wird es zu homoerotisch. Und das irgendwie so auf die Spitze zu treiben und das so zu stilisieren irgendwie in so einem endlosen Spektakel an schönen Bildern, finde ich irgendwie total wahnsinnig gut und auch gar nicht so übertrieben on the nose, was da erzählt wird. Also ich finde, es gibt so viele Bilder, die ich trotzdem auch noch nicht ganz zuordnen kann, was die mir sagen wollen. Ich erinnere mich explizit an so eine Szene, wo die durch so eine, es glaube ich so gerade Sonnenaufgang, die waren irgendwie feiern. Mhm. Da passiert ja eh viel, das, was man nicht so ganz versteht, wer da eigentlich wo in welchem Club was treibt irgendwie so. Und dann gibt es so eine Szene, die wirkt, hat mich so ein bisschen an Euphoria erinnert. Es gibt so eine Szene, da tragen ganz viele Männer eine Person of Color über sich durch diese Straße. Und ich war nicht ganz sicher, ob das...
Da ist ein rotes Tuch auch
genau,
dabei.
Genau, da ist ein rotes Tuch. Die Farben sind so blau, Sonnenaufgang oder blaue Stunde, I don't know. Und es wirkt fast wie ein Musikvideo. Und da ist natürlich ganz viel Symbolik dahinter und Interpretationsspielraum. Aber so ganz wusste ich auch manchmal nicht... Wie ordne ich die jetzt ein, diese Szene irgendwie? Da ist, glaube ich, zum Beispiel eine Szene, wo Galoup nicht dabei ist. Also ist jetzt nicht irgendwie so sein, also es ist natürlich schon trotzdem auch seine Emotionswelt, die da existiert, aber so, da ist irgendwie, da steckt, man hat das Gefühl, da steckt so viel drin, aber ich kann auch nicht immer alles greifen davon.
Ich auch nicht. Aber ich finde diese Szene voll spannend, weil ich finde, das ist auch so die einzige Szene, wo ich so auch im Nachhinein, also wo man ganz, wo auf einmal das Gehirn ganz viel versucht reinzulesen.
Voll.
Aber es, also das ist ja eine relativ lange Szene auch. Also es fängt an mit, er geht irgendwo eine Treppe hoch, ein Club läuft aber dann wieder runter. Ja. Zeitgleich ist Bruno, fährt im Auto, redet mit dem Taxifahrer über den Preis von den Prostituierten in einem Dorf. und weiß aber gar nicht Bescheid. Also ja. Und zeitgleich sieht man halt, wie er sich in diesem Fire-Out, also was ganz am Ende des Films natürlich nochmal manifestiert wird, dass das sein Party-Outfit ist. Ja. Das fand ich auch nochmal, das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen, dieses schwarze Hemd, aufgeknöpfte Hemd, diese Hose. Ja. Ist ja das gleiche Outfit, was in dieser Szene ist, deswegen habe ich das so ein bisschen mit dieser Szene verknüpft. Aber er torkelt durch diese Straße und am Ende läuft er auch vor das Auto von Bruno. Und dann fährt er aber weiter an ihm vorbei. Also es ist wirklich wie so ein, also es ist halt wie so ein Traum, dieser ganze Block. Also ich finde es sehr spannend. Ich fände mal spannend, wie du das komplett.
Ich habe mich sogar gefragt, ob das Ende ist. Also ist das vielleicht der Tag, an dem er seinen Job verliert, weil er den anderen da ausgesetzt hat und er geht da hin und tanzt in diesem Club und trifft irgendwie trotzdem diese Legionäre, die irgendwie so da unterwegs sind, aber die nicht mehr so richtig was mit ihm zu tun haben, weil er wird ja auch nicht angesprochen von irgendwem oder so. Also es ist wie so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Albtraum, wo alle Leute, die du kennst, noch da sind, aber dich nicht mehr wahrnehmen oder so. Und ich habe mich gefragt, ob dann nicht eigentlich die letzte Szene daran anschließt, ob das vielleicht so der letzte Tag sein könnte. Es ist auch irrelevant, ob das ist oder nicht, aber so ein bisschen habe ich das so interpretiert irgendwie. Also die machen jetzt nochmal so die letzte irgendwie, weiß nicht, den letzten glorifizierenden Tanz durch diese Stadt und er geht in diesen Club und danced. Und ich finde, diese Tanzszene hat ja was total Befreiendes. Also ich finde es so spannend, dass die als letzte Szene ja kommt. Also sie hätten es ja auch umdrehen können, die Szene im Bett danach machen können, aber es wäre ein komplett anderer Film gewesen.
Ja, voll.
So, und dass das die letzte Szene ist, die eben nicht in den Outfits, die sie jetzt irgendwie die ganze Zeit über an dieser Station sozusagen getragen haben, sondern in diesem sag mal wirklich irgendwie westlich geprägten Party-Outfit irgendwie so auf einen Pop-Song irgendwie in einem...
So Trance sogar, richtig.
Ja, und auch in so eine körperliche, freie Art, sich zu bewegen, die vorher nicht existieren durfte. Weil vorher alles so sehr starr und stark und, wie wir eben schon gesagt haben, irgendwie so brutal war und plötzlich irgendwie so ein Befreiungsschlag von, ich kann so tanzen, wie ich will und ich bin hier irgendwie total... So, dass das irgendwie so traumartig passiert, nachdem er gekündigt worden ist von seinem Job ja tatsächlich oder nachdem er sich ja vielleicht auch was Offenes das Leben genommen hat irgendwie, hat das so eine, also hatte das auf mich so eine befreiende Wirkung, diese letzte Szene.
Extrem. Also ich fand, das hat, also nochmal kurz um diese Mittelszene aufzugreifen, nochmal, also für mich war das auch, also was ich ja eben schon meinte, dass das irgendwie in eine Hand geht mit der letzten Szene, weil er das gleiche Outfit anhat, ist natürlich auch leicht. Also das ist ja auch schnell dann irgendwie für mich dann gedacht, aber ich fand es auch sehr stark so, dass das, weil das sind ja auch die einzigen so richtig traumhaften, also traumartigen Szenen, wo man nichts versteht.
Ja.
Aber ich finde, es bleibt halt irgendwie dann offen, also für mich hängt das auch zusammen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob entweder das vors Auto laufen nach dem Tanzen ist.
Genau, keine
oder
Ahnung.
Dass er erst die durch die Straßen sieht, laufen sieht und dann sich überlegt, ich will jetzt tanzen gehen. Ja.
Warum laufen die da überhaupt so durch die Straße? Also ich fand, das hat auch, die Szene hatte so ein, also die Szene von den Legionären, die diesen Körper tragen, das ist total also es hatte was total Bedrohliches, auch ein unangenehmes Bild irgendwie, ich glaube, weil es auch überwiegend weiße Männer sind irgendwie, die diesen schwarzen Körper irgendwie so tragen. Ich meine, die Person ist offensichtlich nicht tot, aber irgendwie trotzdem wird sie so getragen, ein bisschen wie man halt vielleicht auch so einen Sarg irgendwie durch so Straßen, vielleicht ist das auch zu weit gegriffen, aber irgendwie.
Wobei
so
er danach nimmt ja auch, dann steigt er auch ab.
Genau.
Und er alleine trägt dann Santin.
Stimmt,
also,
ja.
Er, nimmt den dann auf die Schuld ist, fand ich das ein sau krasses Bild.
Ja, also passiert so viel irgendwie. Aber ja, ich konnte nicht so sagen in der Szene, dass das so komplett. Also es gab so andere Szenen, die fand ich so irgendwie toll und so schön. Und da kam so ein Unwohlsein auch auf. Also was ich gut finde, dass das passiert. Aber ich glaube, weil das so viel war, dass ich gar nicht wusste, wohin ich diese Szene stecken soll irgendwie.
Ich war, da hat er mich auch kurz verloren, weil ich war, was geht denn jetzt ab?
Und das habe ich halt wirklich, also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das Staffelfinale von Euphoria, wo Zendaya kommt so nach draußen und plötzlich ist das ein riesen
Orchester,
Musical-Szene und sie klettert irgendwie auf diesen Haufen von MusikerInnen, die so einen Berg bilden irgendwie und steht dann da oben und das irgendwie diese plötzliche Musikvideo-Ästhetik in so einem Film, der zwar schon auch sehr stilisiert und ästhetisiert ist irgendwie, aber dass das so plötzlich so bricht, das hat mich da total dran erinnert. Ja, ich kann es gar nicht loslassen. ja.
Ja, es hat einem auch so ein bisschen Foreshadowing auf die letzte Szene dann so ein bisschen.
Voll. Gegeben.
Ja, ich finde aber auch, ja, ich sehe das ähnlich. Also es hat mir auf jeden Fall auch so mich so ein bisschen an was ganz anderes erinnert. Ja. Und auch dieses Unwohlsein hatte ich auch, aber ich fand die Bild, es war halt einfach starke Bilder irgendwie. Total. Für mich. Und ich,
und da vielleicht müssen wir an dieser Stelle Lob an die DOP-Person geben. Das ist Agnes Godard. Wir haben eben schon über den Namen gesprochen, weil ich den ganz fantastisch finde. Also auch eine Frau, die die Kamera gemacht hat. Das ist vielleicht besonders heute relevant zu erwähnen, als der Deutsche Kamerapreis rauskam mit 18 Nominierten und darunter 0 Frauen, die nominiert worden sind für den Preis. Vielleicht nochmal Shoutout an all die Frauen, die Kamera gemacht haben, irgendwie auch schon in den 90ern. Ja, ich finde, die hat einfach fantastische Arbeit. Also diese Bilder sind einfach, also selbst wenn man vielleicht nicht so in den Film reinfindet, alleine die Bilder, finde ich, sind so wahnsinnig gut gemacht. Und es ist auch so spannend, weil ja so ganz viel einfach draußen gedreht worden ist. Man hat das Gefühl, es ist so On-Location-Shooting, aber das Licht ist immer entweder so perfekte Zeiten abgepasst oder so viel externes Licht gesetzt, da weiß ich nicht viel drüber, aber.
Also ich habe darüber ein bisschen was gelesen, dass sie sehr wenig Budget hatten und auch, also der Film sollte auch anfangs von der Fremdenlegion unterstützt werden. Aber danach, also dann kam raus, dass der denen zu homosexuell ist. Und dann wurden die anscheinend, also es gibt so ein tolles, es ist auch bei der Criterion-Version des Films oder Criterion Collection DVDs, gibt es quasi nach dem Film noch ein Interview von Barry Jenkins Claire Denis, jetzt habe ich den Namen kurz ausgesaunt. Und da redet sie auch so ein bisschen darüber, dass sie auch immer weggeschickt wurden. Also die wurden quasi verjagt, wenn sie wenn sie ihr Camp aufgebaut haben, dann haben die Fremdenlegion die quasi weggeschickt und die hatten starke Probleme, den Film zu machen und hatten sehr wenig Budget.
Krass.
Umso krasser, dass der Film wieder gemacht wurde oder wie toll der Film ist.
Wow.
Ja, aber ich finde auch, dass er, gerade da er so, ich finde, da merkt man, wie fortschrittlich der Film war, dass er schon auch zu der Zeit Männerkörper so inszeniert hat. Und ich finde, da redet man ja auch viel drüber, dass man neue, andere Stimmen braucht, um Geschichten zu erzählen oder sich mehr austauscht und nicht nur dieses homogene Feld. Aber dass da man auch gemerkt hat, alleine wie da diese Männlichkeit mal anders dargestellt wurde, fand ich, also alleine jetzt fühlt sich das noch immer noch neu an immer noch nicht so oft gesehen, als ich den Film 2024 gesehen habe. Aber gerade zu der Zeit, finde ich, war es, glaube ich, never seen before.
Ja, voll. Ich glaube auch, das war schon ziemlich revolutionär, was da gemacht worden ist. So.
Voll. Und auch, dass halt viele RegisseurInnen, die das als Vorbild nehmen. Also ich habe jetzt nur gelesen, dass Greta Gerwig entschieden hat, nachdem sie den Film gesehen hat, dass sie Regie
Barbie machen will. Oh nee.
Dieses Zitat, also das kommt, das hat sie schon 2017 gesagt.
Okay,
da hatte sie noch nicht darüber nachgedacht, dass sie Barbie macht. Und wie gesagt, Barry Jenkins sagt, dass es sein Lieblingsfilm ist. Es gibt sehr viele auch tolle Regiepersonen, die sagen, dass das einer ihrer Lieblingsfilme ist. Und ich finde gerade, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie er mit vielen Leuten Anklang, also wie er bei vielen Leuten Anklang wird. Und ich verstehe das auch, ein Film, ich glaube, nicht allen Leuten wird der Film gefallen, weil er auch sehr wenig einem an die Hand gibt und irgendwie man muss sich auch darauf einlassen können. Und ich werde es gibt auch Momente, wo ich mich, glaube ich, einfach nicht so gut darauf einlassen hätte können.
Ja.
Aber wenn man gerade die Kapazitäten dafür hat, sich darauf einzulassen und sich dem hingibt, dann kann der mit einem ganz viel machen. Und deswegen habe ich den auch am nächsten Tag direkt nochmal geschaut, weil ich war auch noch, wie gesagt, so ein paar Sachen habe ich nicht so ganz verstanden und ich wollte direkt wissen, wie wirkt das, wenn ich mal weiß, wo der hinführt. Und ich konnte mich viel eher auf diese Bilder einlassen und habe versucht, so ein bisschen das wirklich aus seiner Sicht mal zu sehen. Und dann gibt der Film einem, finde ich, nochmal ganz viel mehr.
Ja, voll. Ich musste leider nur danach mit dem unwohlen Gefühl zurechtkommen, dass ich jetzt so 1,5 Stunden so sehr cis-männlichen Fremdenlegionären zugeschaut habe, die ich plötzlich sehr attraktiv finde. Ein Bild, was ich bisher nicht von mir haben wollte. Da muss man ein bisschen mit sich kämpfen im Nachhinein. Ah, shit. Ja. Das wollte ich jetzt gar nicht.
New Kink unlocked.
Ja, will man überhaupt nicht. Aber es ist,
ich glaube, ab dem Moment, wo du das in der Realität betrachtest,
das ist was anderes.
Es ist halt nochmal was anderes.
Ich mag einfach Claire Denise' Blick da drauf. Vielleicht finde ich ihren Blick hot.
Ja, so, ja,
das hätte jemand anders wahrscheinlich den es Film ist gemacht. Ja, wäre das ein ganz anderer Film und ich finde das nicht mehr sexy.
Es ist ja auch da, ich finde das, da finde ich, kann sich der Film ja auch ganz gut rausretten, dass er zeigt halt auch nur sehr stark diesen Blick von dem einen fremden Legionär, der auf seine, also er sexualisiert diese Menschen, also ich sage jetzt, dass er, dass meiner Meinung nach der Film das aussagen will, dass dieser, dass Galoop das macht. Das ist
relativ klar.
Ja,
voll. Galoop hasst den Typen nicht, den er in die Wüste steckt. Ich glaube, der findet ihn sehr, sehr toll und weiß nicht, wohin damit.
Voll.
So, und hasst irgendwie, dass er dann nicht von den, also von allen, er will ja, also ich glaube, deswegen hasst er seinen Vorgesetzten so, weil irgendwie der mehr Anerkennung bekommt oder der besser ankommt bei den anderen oder so, dass er ganz viel Neid und Eifersucht und keine Ahnung, der will den irgendwie nah sein, aber er will auch irgendwie eine coole Figur für die sein, er will irgendwie Freund sein, aber er hat halt auch diesen Job des Vorgesetzten irgendwie und da passiert ja so ganz, ganz viel irgendwie an schwierigen Gefühlen für ihn und das eigentlich vielleicht einfach, und das ist ja vielleicht auch ein bisschen das, was so Anklang hält mit dem, was in seiner Akte steht oder so, das habe ich mich halt gefragt, ob das halt auch einfach so das Thema ist. Wissen das vielleicht Leute, dass er irgendwie auf Männer steht oder so? Ist deswegen auch so sein Gefühl von,
ich muss jetzt mehr
härter sein. Er weiß nicht, genau, er muss härter sein und er will auf keinen Fall, dass die das glauben, also vielleicht weiß es auch niemand, aber er will auf keinen Fall, dass die das glauben, deswegen greift er noch härter durch und ist total brutal zu allen irgendwie und hat so sehr strikte Regeln und so, damit auf keinen Fall irgendwie seine Gayness durchblicken lässt oder so. Und das ist ja auch, das ist ja ein total wichtiger und spannender Kommentar, zu sagen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo Homosexualität, Queerness und so weiter nicht anerkannt ist, dann haben viele Leute das Bedürfnis, da in eine ganz andere Richtung dagegen zu schlagen, damit es auf keinen Fall auffällt. So. Mhm. Und dass das einfach viel passiert. Und das ist ja auch, sag mal jetzt mal ganz runtergebrochen, irgendwie, dass Männer männlich wirken wollen, damit auf keinen Fall irgendjemand unterstellen kann, dass sie auf Männer stehen, ist ja einfach was, was immer noch irgendwie gesellschaftlich gemacht wird von irgendwie Cis-Dudes, damit es auf keinen Fall irgendwie so rüberkommt. Und das nicht, ich will nicht sagen, dass das die einzige Aussage ist aus dem Film oder so, aber es ist ja ein total spannender Kommentar zu sagen, okay, wie können wir diese Männlichkeitsdarstellung und Performierung irgendwie, die in diesen Gruppierungen stattfindet, gucken, was vielleicht an Stellen dahinter stecken kann.
So. Ja, voll. Ich finde das, kann ich nur unterstreichen.
Ja.
Ja, schön.
Schöner Film. Ich habe auf jeden Fall jetzt gedacht, ich will mehr Claire Denis-Filme schauen. Ich habe High Life geschaut. Und habe ich noch was anderes
gesehen? Du hattest es.
Den hatte ich schon gesehen.
Ja, den hatte ich auch gesehen.
Und ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas anderes
hatte. Mochtest du High Life?
High Life mochte ich gern, aber ich fand es auch nicht so wahnsinnig. Also es hing jetzt, blieb nicht so hängen. Ich habe den geguckt und Claire Denis war im Off.
Und stimmt, die war da. Genau. Ich erinnere
mich. Und das fand ich cool.
Ah, ja,
das war irgendwie
Ich musste zu ihr gehen, um dass sie die Poster im Off unterschreibt.
Ja, super, genau.
Ja. Ich glaube, wir haben auch sehr viele Poster dann am Ende gehabt, weil sie so 10 Poster unterschrieben hat.
Das kann sein, ja.
Aber sie war sehr sympathisch.
Super nett, fand ich auch. Cooles Gespräch irgendwie.
Genau, also, ja, das Gespräch war echt nett.
Ja.
Dann hat sie auch in Köln hauptsächlich gedreht.
Genau, ich glaube, in den MMC-Studios wurde da auch gedreht, ne? Deswegen auch irgendwie so. Und ansonsten weiß ich nicht, hast du noch was von Claire Denis gesehen sonst?
Absolut nichts von ihr gesehen sonst. Also sie hatte jetzt Schokolade, war, glaube ich, ihr erster Film, den wollte ich immer mal sehen. Also sie hat auch, glaube ich, sehr viele Filme, wo sie, also sie ist selber auch noch zu ihr in einer fremden Legion aufgewachsen. Also sie ist lass mich mal nachschauen, wo sie aufgewachsen ist, in Kamerun, Burkina Faso und Djibouti aufgewachsen. Deswegen hat sie auch häufig diese Themen von das ist ja auch.
Das finde ich aber ganz gut. Also, weil ich habe schon ein bisschen gedacht, warum macht Claire Denis jetzt so einen Film? Ja. Weil ich sie halt als sehr französisch-weiße Filmemacherin, die mit Hollywood-Stars zusammenarbeitet, irgendwie so in meinem Kopf hatte. Aber das ist High Life, Also das ist High Life. Das ist halt der Moment gewesen, aber das ist das, was ich kenne.
Deswegen. Ich glaube, Schokolade, also das geht ja auch so ein bisschen, da hatten wir am Anfang kurz drüber gesprochen, dass sie so ein bisschen dieses Fremdsein also darstellen möchte. Und das ist ja auch ein kleiner Teil dieses Films, dass diese fremden Legionäre da rumlaufen und das ist eigentlich ihr Zuhause, weil sie leben da, das ist nicht ihr Job und sie gehen nach Hause. Ja. Aber sie sind da, sie sind da Fremde. Also was irgendwie richtig so ist.
Ja, genau.
Was wir vielleicht auch mal auf einer anderen Ebene, aber der betrachte das mal ganz plump, ohne zu hinterfragen, ja, ja. Ob das jetzt, wo das jetzt herkommt.
Genau, der kommentiert jetzt nicht unbedingt auch die Fragwürdigkeit, genau. Auch die Fragwürdigkeit, warum die überhaupt da sind. Das wird da jetzt nicht wirklich thematisiert. Das nimmt es einfach so hin.
Genau, sie hatte Stars at Noon, lief vor 2 Jahren im Wettbewerb in Cannes, habe ich nicht gesehen. Und im gleichen Jahr lief auch mit Liebe und Entschlossenheit. Das heißt, sie hatte 2022 ein sehr intensives Jahr.
Wowie.
Aber sonst habe ich auch noch nichts.
Ja, ich werde da jetzt mehr gucken. Also ich habe da jetzt irgendwie Bock, die alten Sachen zu gucken.
Ja, voll. Ich bin auch mal gespannt.
Ja. Es wird schwer sein, das da ranzukommen halt einfach.
Ich glaube, das ist auch, also ich glaube, dieser Film wird auch von ihr so ein bisschen als ihr.
Ja.
Wie heißt das, Magnum Opus? Ich will kurz.
Oeuvre. Das ist das Gegenteil.
Das ist das Gegenteil. Alles ist.
Ich will irgendwelche französischen Worte sagen.
Ja, nee. Okay, ja. Hier steht sogar, ich habe den Wikipedia-Artikel auf.
Ja.
Da steht, in ihrem Oeuvre, ja. Sehr lustig geschrieben übrigens das Wort.
Ja, das ist dieses komische O-E-U.
Ja. O-E-U-V-R. Ja. Sind bisher.
Das ist das eine Wort, was ich aus meinem Studium mitgenommen habe.
Das sind zum Beispiel Teenager-Filme, Vampirfilme und Science-Fiction-Filme vertreten.
Vampirfilme?
Vielleicht sollten wir uns
da steigen wir ein. Weil nichts geht über einen guten Vampirfilm, sage ich immer.
Müssen wir.
Ich meine das ernst.
Nee, ich weiß, also die anderen ZuhörerInnen wissen das vielleicht
nicht. Ich glaube, die ZuhörerInnen wissen das alle, dass ich Vampirfilme liebe.
Okay. Aber noch eine Sache, um vielleicht so einen kleinen eine Überleitung zu finden. Wurde der Film. Lass mich ganz kurz nachschauen, wann. Mhm. Aber in die Liste, in diese, es gibt ja von Sight and Sound alle 10 Jahre, glaube ich, eine Bestenliste der wichtigsten Filme.
Ja.
Und da wurde sie, glaube ich, 2022 wurde der Film aufgenommen und ist auf Platz. Wow, eine Sekunde.
Mhm. Wir warten gespannt.
Können wir so eine Dingsmusik einblenden? Din, und zwar din, auf Platz 7.
7. Geil.
Ja, also der besten Film. Es sind sogar 250. Die besten 250 besten Filme.
Ah, ich dachte 100, ja, okay.
Genau, das hier auf jeden Fall auf Platz 7.
Geil.
Und genau, das ist ja auch nochmal so ein Thema, wo wir uns häufiger schon halb auseinandergesetzt haben mit, wo wir aber viel auch uns mit auseinandersetzen, dass man irgendwie so, was ist jetzt so ein Kanon, was sind Filme, die wirklich gut sind?
Ja,
also subjektiv ist ja so oder so, also es gibt keine objektive Aussage zu, das sind jetzt die besten Filme, aber wie sich das auch wandelt, weil der Film hat damals keine Auszeichnung erhalten, ist jetzt nicht der größte Film gewesen, aber ist jetzt nach 25 Jahren als einer der wichtigsten Filme ever.
Zeigt halt auch nochmal, wie sich das verändert, wer das auswählt, wer das entscheidet, welche Filme wichtig sind und so, ne? Dass man da auch immer ein Augenmerk drauf hat. So. Und dass der damals nicht so viel irgendwie Ansehen vielleicht, also der wurde ja schon gut angenommen, ne? Also der hat ja schon Festivalpremieren gehabt und so und auch gute Kritiken bekommen, aber dass der jetzt erst, hatte der nicht?
Ich weiß gar nicht.
Doch, der lief, glaube ich, der hatte seine Premiere auf.
Okay, sorry, ich habe einfach uninformiert.
Lüge ich jetzt?
Rezeption, der Filmuraufführung in Venedig.
Ja.
Okay.
Und Venedig ist jetzt, also genau.
Berlinale,
ja. Genau, also das ist ja schon immer noch gut, aber nichtsdestotrotz merkt man, dass, dass wenn das jetzt erst in so Listen irgendwie auch auftaucht und immer so, dass sich da vielleicht auch ein bisschen was ändert, wer diese Entscheidung trifft.
Okay, sie hat auch für die beste Kamera hat Agnès Godard auch den César bekommen und für den Europäischen Filmpreis nominiert. Und kleinere Auszeichnungen auf Festivals gewonnen. Aber nichts, also nichts, was ich nur meine, ist halt nichts.
Es ist kein Oscar.
Kein Oscar.
Und damit haben wir die Überleitung.
Weil, vielleicht erzählst du das, ich habe das bestimmt schon 2000 Mal erzählt.
Was erzähle ich?
Wir haben eine tolle Oscar-Tipprunde.
Wir haben eine Oscar-Tipprunde. Ihr könnt den Link finden auf unserer Instagram, in unserem Steckbrief, wie heißt das? Das
hat einen Link coolen Namen. Link
in Bio.
Bio.
Da steht der Link und ihr könnt abstimmen, was ihr glaubt.
Ich kann ihn auch mal vorlesen. www.
Der ist lang. Welche Filme bei den Oscars gewinnen werden? Es rückt näher. Wir haben nur noch 2 Wochen.
Ja.
Kommt auf an, wenn wir die Folge rausbringen. Ich sollte keine klaren Daten sagen. Wir haben nur noch wenig Zeit.
Wir haben nur noch.
Bis die Oscar-Preisverleihung stattfindet. Also stimmt ab.
Es haben auch schon einige abgestimmt, aber ja, es kann immer noch mal mehr werden, weil ja, wir werden natürlich auch noch eine Folge darüber machen und eure Sachen auswerten, eure Abstimmungen auswerten und unsere Meinung dazu reinwerfen.
Yes, und unsere eigene Wette vorher noch abgeben.
Auch noch
machen. Mhm. Ja, und sind ganz gespannt auch, weil ich finde es fast spannender, was Menschen denken, was gewinnt, als was am Ende gewinnt.
Ja,
so, oder vielleicht auch, was man möchte oder was man sich erhofft oder so. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt darauf.
Mhm, ich auch.
Jetzt einfach bald mal zu wissen, was alles so gewonnen hat. Aber ich muss meine eigene Wette mal noch fertig machen.
Es ist ja auch immer schwierig, dann auseinanderzudröseln. Erstmal hat man jetzt nur noch diese 5 bis 10 Nominierten, die überhaupt zur Verfügung stehen. Und dann hat man so eine Person, die wie für einen das am besten, also wenn es jetzt so Einzelkategorien sind oder ein Film, der für einen wichtiger war.
Ja.
Und dann weiß man eh, dass Oppenheimer gewinnt. Bei
leider halt schon.
Aber deswegen finde ich das immer so schwierig.
Ja.
Es ist ja immer, man muss ja auch immer schauen, wie sehr man das reinbringt. Das heißt, wir freuen uns auch über Leute, die einfach nur das reinschreiben, die, was sie gerne möchten, was gewinnt. Also ihr müsst nicht hundertprozentig accurate sein.
Nie voll. Es kann auch, also ich mache ja auch gerne die Filme rein, bei denen ich hoffe, dass sie gewinnen, auch wenn ich nicht glaube, dass sie gewinnen.
Ja, finde ich gut. Von daher. Also überall Barbie.
Genau.
Ja, und vielleicht wollen wir noch so ein bisschen einen um den ZuschauerInnen, ZuhörerInnen etwas mit in die Hand zu geben, was sie vielleicht sich auf die Watchliste packen oder was sie vielleicht sogar schon schauen können mitgeben, was wir vielleicht vor kurzem geschaut haben.
Ja.
Hast du da irgendwas, was du in letzter Zeit gesehen hast, was dich berührt hat?
Ja.
Oder, ja?
Ich möchte einen Film auf die Watchlist aller ZuhörerInnen setzen, der noch ein bisschen dauern wird, bis der rauskommt.
Okay.
Aber ich habe gerade The Outrun von Nora Fingscheid auf der Berlinale gesehen. Und Berlinale-Programm hin oder her, da reden wir vielleicht wann anders mal drüber. Ich fand den, das ist die Regisseurin, die vorher Systemsprenger gemacht hat. Und ist was ganz anderes, ist auch irgendwie, sieht der Film auch ganz anders aus als Systemsprenger. Egal, das dahingelassen. Ich fand den ganz, 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 ganz toll. Und der ist total schön, auch traurig, poetisch, tolle Bilder. Super Saoirse Ronan in der Hauptrolle. Ich fand das alles
eine der guten Saoirse Ronans.
Ja. Ich weiß immer nicht so genau. Saoirse Ronan, ich weiß immer gar nicht so, ob ich die so unbedingt mag. Also ob die so unbedingt für mich so ein, den muss ich gucken, der ist mit Saoirse Ronan. Irgendwie gibt es ja so SchauspielerInnen, bei denen man das total hat. Aber ich fand den ganz, 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 ganz toll. Und ich freue mich, wenn Leute den sehen. Ich habe von vielen anderen gehört, die den sehr, sehr, sehr mochten. Und ich möchte ans Herz legen, den zu schauen für alle, wenn der irgendwann ins Kino kommt. Es gibt, glaube ich, noch keinen offiziellen Starttermin, aber der wird schon dieses Jahr noch rauskommen.
Ja, bestimmt.
Genau. Hast du denn einen Film, den du empfehlen möchtest?
Ja, ich habe nämlich kurz, nachdem ich mir zweimal Beau Travail angeschaut habe.
Ja, nochmal Beau Travail angeschaut.
Nochmal Beau Travail angeschaut. Und ich würde euch den wirklich sehr ans Herz legen. Schaut euch Beau Travail an und sagt mir, was ihr darüber sagt. ich habe aber kurz danach Shame on Me zum ersten Mal in The Mood for Love geschaut.
Oh.
Von Wong Kar-wai.
Ja.
Und der hatte sehr viele Ähnlichkeiten. Also von der Stimmung, in der ich beim Filmeschauen war, zu Beau Travail, was ich wirklich toll fand, weil ich irgendwie so die ganze Woche dann in so einem, in irgendwie so einem schönen Modus war.
Ja.
Und den würde ich euch auch sehr ans Herzen legen. Ach. Ist vielleicht nicht die originellste Filmempfehlung.
Hey, den kann man immer gucken.
Habt ihr schon mal von 2001 gehört?
Nee.
nee, aber den fand ich toll. Also
ja,
da kann man, finde ich, auch, könnte man natürlich auch gut eine Folge drüber machen. Aber wir haben ja noch so viele Sachen im Petto.
Ja.
Es gibt gute Filme, ihr glaubt es kaum.
Ja.
Ihr müsst nicht nur schlechte Filme gucken.
Also haut ab von der Berlinale. Guckt euch ein paar alte Filme rein.
Ja, die Berlinale ist dieses Jahr echt zerrissen worden.
Ja, jetzt kommen immer mehr Kritiken auch so über die grundsätzliche Berlinale. Hier und da ein kleines Highlight und das war leider auch meine Erfahrung. Also.
Ja. Naja.
Naja, sind ja noch 2-3 Tage, vielleicht kommt noch ein Überraschungshit aus der Berlinale raus, wer weiß. Ja.
Schön.
Gut.
Dann, wie ist unsere Floskel nochmal? Hau
gute
rein.
Nacht. Gute Nacht, hau rein, wir enden mit einem Song.
Stimmt, der Song war das. Ja, wir haben ja schon oft darüber geredet, dass wir dass sie uns immer beim Einschlafen hören.
Ich finde aber schön, wenn wir einfach jedes Mal eine andere, was anderes am Ende sagen, aber so tun, als wäre so das, was wir immer sagen. Okay.
Ja, das finde ich gut. Ich überlege mir nächstes Mal was.
Peace out.
Problem ist, dass die meistens wahrscheinlich irgendwie problematisch sind, die meisten.
Nee, das ist nicht okay. Lass mal nicht problematisch.
Nee, deswegen. Okay, ich suche noch kurz, du musst noch ganz kurz unterhalten, unsere Zuhörer.
Schau, wir können ja mal unterschiedlich ausprobieren, was sich gut anfühlt. Mhm. Bye, bye. Bis demnächst. Wir sind Radiosprecherin.
Baba und bis demnächst.
Baba und bis demnächst. Tschüss. This is the
rhythm of the night. Aber auch spannend nochmal kurz, um das abzuschließen.
Ja.
Das ist ja auch Rhythm, das ist the rhythm of his life.
Ja.
Das ist wirklich, also ich finde, jetzt zum Abschluss der Folge, um auch nochmal Beau-Travail abzuschließen.
Ja.
Es gibt wenige Enden von Filmen, die ich so toll finde. Ja, also,
das ist wirklich ein Zehner.
Es gibt ja auch.
Out of 10.
Ja, 12. Es gibt ja auch viele, es gibt, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat es irgendein Idiot gesagt, vielleicht nicht, dass ein Film eigentlich nur 3 gute Szenen mit keinen schlechten Szenen dazwischen ist.
Ja, toll. Ja, keine Joke.
Und wirklich, ich finde, 3 gute Szenen hat der Film.
Oh Gott, ja.
Und eine wirklich tolle Szene.
Ich würde sagen, er hat mehr als 3, aber die letzte ist wirklich, wirklich schön.
Genau, ich meine nur, 3 hat er auf jeden Fall. Ja. Und damit
gute Nacht. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm.